Einen wunderschönen guten Abend, so kurz vor Weihnachten bin ich doch überrascht, dass es so viele sind und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie gekommen sind. Das ist der letzte Vortrag in 2018. Er wird von Frau Dr. Philipp von Glocal.org, sie wird das nachher vorstellen, welche Organisation das ist, gehalten, und ich freue mich sehr darauf, weil er auch ein bisschen daran anschließt, was letzte Woche von Manfred Liebel diskutiert wurde. Und ich denke, es ist ein aus meiner Sicht würdiger Abschluss in diesem Jahr, bevor wir im nächsten Jahr nach den Analysen zu Fragen gehen, wie geht man damit eigentlich um? Die Vorträge im nächsten Jahr werden sich sozusagen Praxisfragen widmen, wie kann man die ganzen aufgeworfenen Probleme sozusagen angehen, pädagogisch, sozialarbeiterisch, das werden wir auch im nächsten Jahr dann tun. Bis dahin sind noch viele Gänse, die verschwinden werden in irgendwelchen Bäuchen und Ähnliches. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und einen angenehmen Vortrag. Ich darf Sie bitten.
Ja, hallo, guten Abend. Mein Name ist Caroline Philipp. Ich arbeite bei Glocal e.V. Wir sind ein Kollektiv, gegründet von vor 12 Jahren ungefähr, von 3 Leuten. Jetzt sind wir auf 7 angewachsen. Genau. Und ich fange mal gleich an. Also mein Vortrag geht so eine halbe Stunde und dann haben wir ungefähr eine Stunde für Fragen. Ich wollte eben nicht so wahnsinnig lange reden. Ich glaube, das ist auch wirklich nur eine halbe Stunde, damit wir danach Zeit noch für Fragen haben. Gut, mein Vortrag heißt Das Märchen von der Augenhöhe. Die Arbeit von Glocal ist geprägt durch eine machtkritische und postkoloniale Perspektive. Wir wollen bei den Organisationen, mit denen wir Workshops machen, aber auch im gesellschaftlichen Diskurs über den globalen Norden und Süden Schieflagen in Nord-Süd-Zusammenhängen identifizieren, Strukturen klar benennen, zur Reflexion anregen und Handlungsstrategien erarbeiten, zusammen mit den Organisationen, die uns eben buchen für Seminare, Workshops und so weiter. Unser Ziel ist es, die existierenden Strukturen zu transformieren, zu überkommen. Darum arbeiten wir daran, uns hauptsächlich durch Bildungsarbeit für zwischenmenschliche, gesellschaftliche und globale Gerechtigkeit einzusetzen gegen Gewalt, Ausbeutung und Herrschaft, ziemlich hochgegriffen. Das tun wir durch Seminare, Workshops, Fortbildungen, Prozessbegleitungen, aber auch durch Publikationen. Ich habe hier einige mitgebracht. Wenn einige von Ihnen wollen, können Sie die auch gegen eine Schutzgebühr erstellen. Zurzeit sind wir im Glocal-Kollektiv 7 Menschen plus mehrere Referentinnen, die für uns arbeiten, und wir haben mehrere Projekte. Das eine Projekt von uns ist die OPAT-Qualifizierungsreihe, in der bereits zum 2. Mal Menschen mit Fluchterfahrungen zu Referenten für Empowerment und Antirassismus ausgebildet werden von Menschen, die ebenfalls eine Fluchtgeschichte haben. In dem Projekt Connecting the Dots, wo auch ich arbeite, sind wir gerade dabei, eine Ausstellung zum Thema Entwicklung, Widerstand, Dekolonisierung zu erstellen, die auf unserem bereits bestehenden postkolonial-historischen E-Learning-Tool aufbaut. Die Ausstellung wird im Herbst 2019 in Köln eröffnet, kommt dann nach Berlin und dann vielleicht ja nach Erfurt. Das liegt an den Menschen hier. Außerdem haben wir noch eine Materialplattform, die heißt Mangos und Bullets, auf der wir Material sammeln, pädagogisches Material für Workshops, Bücher, Videos, Dokumentationen von Kunstaktionen, Adbusts und so weiter. Alle diese Materialien beschäftigen sich mit Rassismus und Herrschaftskritik. Neuerdings, nachdem auch allen klar sein sollte, wie der Facebook-Konzern seine Nutzerinnen als Ware betrachtet, haben wir jetzt auch eine Facebook-Seite seit einem Monat. Shame on us. Genau, das Märchen von der Augenhöhe. Worüber werde ich heute Abend meinen Vortrag halten? Der Titel des Vortrags ist Das Märchen von der Augenhöhe. Das ist der Titel einer Publikation von uns, die wir 2016 rausgebracht haben. Aufhänger für diese Publikation war ein Satz, den wir in unserer Arbeit, in unserer Bildungs- und Beratungsarbeit mit Organisationen im Nord-Süd-Solidaritätskontext oder in der sogenannten Entwicklungszusammenarbeit immer wieder hören. Und das ist der Satz: Mit unseren Partnern arbeiten wir natürlich auf Augenhöhe zusammen. Diesen Satz hören wir von den Nordpartnern. Wir arbeiten im deutschsprachigen Raum ausschließlich. Wir versuchen immer mehr international zu arbeiten, aber dieser Satz stammt von den Nordpartnern. Mit unseren Partnern arbeiten wir natürlich auf Augenhöhe zusammen. Das sagt sich so einfach. Denn ebenfalls aus unserer Arbeit wissen wir, oft sind diese Begriffe, die Gleichheit und Solidarität ausdrücken wollen, wenig mehr als Worthülsen, Rhetorik, die gerne und häufig verbal und auch in Veröffentlichungen verwendet werden, während zwischenmenschlich und strukturell ungleiche Machtverhältnisse weiter existieren. In meinem Vortrag thematisiere ich diese Problematiken und frage, wie die immer noch wirksamen gewalttätigen Strukturen, Bilder, Einstellungen, die aus unserer Perspektive aus der 500-jährigen Kolonialgeschichte geschaffen wurden, in der und durch die Arbeit von Nord-Süd-Organisationen, die eigentlich verändern wollen. Das Märchen von der Augenhöhe. Unter Märchen stellen wir uns eine Erzählung vor, die zwar irgendwie schon eine Basis in der Realität hat und für uns die Realität oder für unsere Realität moralische Vorstellungen vermitteln soll, aber es gibt in Märchen auch allerhand fantastische Elemente. Fabelwesen, sprechende Tiere, Hexen, Zauberer, Einhörner, Drachen und so weiter. Genau deshalb haben wir diesen Titel für unsere Publikation ausgewählt, also dieser Märchentitel als etwas, was eine Basis in der Realität haben sollte, also partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Akteuren aus dem globalen Norden und Süden, aber dessen Ansprüche unter anderem durch politische und ökonomische Machtstrukturen, durch Bilder und Einstellungen in unseren Köpfen nicht erreicht werden können. Was bedeutet Herrschaft im Nord-Süd-Kontext? Wir von Glocal behaupten, einer wirklichen Partnerschaft im Nord-Süd-Kontext stehen historisch gewachsene Strukturen im Weg. Was bedeutet das? Dass die koloniale Geschichte dieser Beziehungen, das darauf folgende Konzept der Entwicklung und die darauf bauende Entwicklungspolitik und Entwicklungszusammenarbeit immer noch wirksame Machtverhältnisse geschaffen hat. Wir beschäftigen uns in unserer Arbeit darum auch intensiv historisch mit dem europäischen Kolonialismus in den Amerikas, in Afrika, Asien und Australien. Die europäische Kolonisierung des globalen Südens wurde im 15. Jahrhundert begonnen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren noch 84% der Weltlandfläche unter europäischer Herrschaft. Zum Vergleich, Europas Anteil an der Weltlandfläche beträgt 7%. Europäerinnen reisten jahrhundertelang ohne Papiere, angeblich legitimiert durch ihre überlegene Religion, Zivilisation und so weiter in die ganze Welt. Diese Überlegenheit haben sie sich selbst zugeschrieben. Sie unterwarfen gewaltsam Bevölkerungen und beuteten auch die Ressourcen wie Gold, Silber oder später auch Erdöl aus. Sie kamen, wie mir letztens ein Befreiungstheologe aus den Philippinen sagte, mit Kreuz und mit Schwert. Die Hinterlassenschaften des Schwertes, also die koloniale physische Gewalt, war verheerend. Aber, so sagte mir der Theologe, das Kreuz habe sehr viel mehr Unheil angerichtet. Es kreierte das koloniale Bewusstsein bei Kolonisierten und Kolonisatorinnen, die Überzeugung der eigenen Unterlegenheit oder Überlegenheit. Vorher bestehende Werte, Wissens- und Bildungssysteme wurden zerstört und in die Logik des europäisch-christlich-kapitalistischen Weltsystems gezwängt. Kolonialismus ist also ein Zusammenspiel von physischer Herrschaft über Land und über Menschen, Ausbeutung von Ressourcen und Menschen sowie der Hegemonie von Denk- und Handlungsweisen und der gesellschaftlichen Systeme der Kolonisatorinnen. So wurden weltweit Normen verbreitet, Christentum, Kapitalismus, Weißsein, Heterosexualität und noch vieles mehr. Das ist allerdings lange her. Gab es zwischendurch nicht einige Sachen, die diese gewalttätige Herrschaft in Frage stellten? Gab es nicht die Aufklärung? Was ich bisher gesagt habe, hört sich sehr vereinfacht an. Natürlich funktionieren diese Systeme sehr viel komplexer als in meinem vereinfachten historischen Abriss. Denn Systeme der Herrschaft sind äußerst anpassungsfähig. Wenn ihre Macht in Frage gestellt wird, werden einige ihrer Charakteristika verändert, um sich den neuen Gegebenheiten anzupassen. Oder auch emanzipativen Forderungen anzupassen. die zum Beispiel aus der Gesellschaft kommen. Es werden einige Zugeständnisse gemacht. Die grundsätzlichen Strukturen werden aber oft nicht in Frage gestellt. Oft wird nur die Rhetorik verändert. Doch was ändert sich an der Grundstruktur? Das passierte zum Beispiel während der Aufklärung. Denn eigentlich war die weltweite Bewegung gegen die Sklaverei damals vielerorts erfolgreich. Nach und nach wurde sie abgeschafft, angefangen mit Portugal 1761. Allerdings wurde an den globalen Macht- und Ausbeutungsstrukturen nicht viel verändert. Es wurden neue Legitimationen geschaffen, warum einige Menschen ausgebeutet werden konnten, eine neue Hierarchisierung, neue Grenzen gezogen. Der Rassismus wurde erschaffen, ein System, das Menschen auf der erfundenen Basis angeblicher rassischer Unterschiede in eine Wertigkeitsskala einteilte. Die europäischen Gesellschaften konstruierten sich selber als zivilisiert oder danach entwickelt, während sie die Menschen in den Kolonien als naturbar wie Kinder zu erziehen definierten, die einer Aufsicht bedurften. Obwohl die biologische Basis dieser Erfindung schon lange entkräftet ist, ist die Wertigkeitsskala in vielen Strukturen und Köpfen immer noch wirksam. Ob in der Anteilnahme für Opfer von Katastrophen, in der ungleichen Verteilung von Armut und Reichtum oder in der Macht, die Menschen aus Europa in internationalen Institutionen haben. Ist diese Herrschaft denn allgegenwärtig? Die über 500-jährige Kolonialgeschichte besteht nicht nur aus Erzählungen von Herrschaft, sondern ist auch geprägt von Widerständen gegen diese Herrschaft im globalen Norden und im globalen Süden. Diese Widerstände werden ein Thema von der Ausstellung sein, von der ich eben erzählt habe. Da auch die Geschichtsschreibung umkämpft ist und auch die Geschichtsschreibung als Herrschaftsinstrument benutzt wird, sind diese Widerstände oft nicht aufgezeichnet oder werden eben nicht in Schulen oder Universitäten gelehrt. Aber insbesondere für unsere politische Praxis ist es wichtig, dass die menschliche Geschichte nicht nur eine Geschichte der Grausamkeit ist, sondern auch eine Geschichte des Mitgefühls, der Aufopferung für andere, des Mutes, der Freundlichkeit. Wenn wir nur das Schlimmste sehen, so Howard Zinn, zerstört dies unsere Fähigkeit, etwas zu tun. Darum ist es wichtig, dass wir versuchen, diese Geschichtsschreibung zu vervollständigen. Etwa um Geschichten des europäischen Mittelalters. Es gab hier viele soziale Bewegungen von Männern, aber auch viele Bewegungen, die von Frauen dominiert waren. Ein Literaturtipp hier von mir, Caliban and the Witch von Silvia Federici, zeichnet diese sozialen Bewegungen sehr gut auf. Diese wehrten sich gegen die Privatisierung von Boden, der der Allgemeinheit gehört hatte, und gegen die daraus entstehende Armut. Die Bewegungen wurden niedergeschlagen. Als diese Hierarchisierung innerhalb von Europas im vollen Gange war, begann auch die Hierarchisierung der Welt durch Europa. Aber auch dort stießen die Kolonisatorinnen auf Widerstände. Etwa von Tupac Katari, dem Aymara-Anführer, der mit seiner Frau Bartolina Sisa 1781 im heutigen Bolivien die Rebellion gegen die spanischen Kolonisatoren anführte. Er sagte bei seiner Hinrichtung: "Ich werde sterben, aber ich werde zurückkommen und Millionen sein." Dieser Spruch wurde 2003 in El Alto in Bolivien wieder aufgegriffen, als es um die Privatisierung von Erdgas durch den neoliberalen Präsidenten Sanchez de Lozada protestiert wurde. Auch die Geschichte der haitianischen Revolutionärinnen, die die Unabhängigkeit ihrer Insel 1804 erkämpften, ist wenig bekannt. Sie schrieben in ihrer Verfassung: "Es können keine Sklaven auf diesem Territorium existieren. Gefügsamkeit ist hiermit für immer abgeschafft. Alle Menschen sind frei geboren, leben und sterben in Freiheit." Europäische Staaten und die USA waren erbost und boykottierten den Handel mit den befreiten Menschen auf Haiti und bürdete dem jungen Staat Entschädigungszahlungen auf, die an die ehemaligen Sklavenbesitzerinnen gezahlt werden sollten. Ich glaube, abgezahlt wurden sie im 20. Jahrhundert, Mitte des 20. Jahrhunderts, wenn ich mich nicht täusche. Trotzdem inspirierte und ermutigte die Unabhängigkeit Haitis viele andere Kolonisierte. Für Inspiration und Hilfe zur Bearbeitung von kolonialen Traumata sorgte auch Frantz Fanon in den 1950er und 60er Jahren. der in der Karibik geborene Psychiater unterstützte in Algerien die Befreiungskämpfe gegen die französische Kolonialmacht. Er half mit seiner Arbeit dabei, das schwarze Bewusstsein zu dekolonisieren und zu heilen. Fanon beschreibt die Kategorisierung von Entwicklung und Unterentwicklung, diese Begriffe, als unmittelbares Resultat des Kolonialismus. Daraus folgend vertritt er, dass Entwicklungshilfe keine Hilfe, sondern eine Entschädigungsleistung für die Grausamkeiten und Ausbeutungen des Kolonialismus darstellen sollte. Nächste Frage. Sind koloniale Strukturen nicht seit den erfolgreichen Befreiungsbewegungen abgeschafft? Auch nach dem offiziellen Ende des Kolonialismus bestand die Dominanz des globalen Nordens weiter. Zum Beispiel, als der iranische Präsident Mohammad Mossadegh Anfang der 1950er Jahre die britisch kontrollierte Erdölindustrie verstaatlichen wollte. Die CIA wiegelte die iranische Führungselite gegen Mossadegh auf und bestach die Bevölkerung mit Geld, das billigen 2017 veröffentlichte Akten. 1953 wurde Mossadegh unter Anklage wegen Hochverrat gestellt. Genauso wie, und der Schah von Persien wurde eingesetzt, genauso wie das ähnlich geschah in Lateinamerika, zum Beispiel in Chile mit Allende versus Pinochet, in Afrika zum Beispiel im Kongo, Lumumba versus Mobutu oder in Asien, in Indonesien zum Beispiel, Sukarno versus Suharto. Regierungen, die aus sozialistischen oder antikolonialen Bewegungen entstanden waren, wurden gestürzt und durch Diktaturen ersetzt. Die ehemaligen Kolonialmächte, jetzt die westlich-kapitalistischen Staaten der in Anführungszeichen entwickelten Welt, machten sich Sorgen, dass sie ihren Einfluss über ganze Weltregionen verlieren könnten. 1949 hielt der damalige US-amerikanische Präsident Truman eine Rede, die als Beginn der Entwicklungsära angesehen wird. Kennt ihr sicher das Zitat aus der Ringvorlesung schon? Wir müssen ein kühnes Programm in Gang setzen, um die Vorzüge unseres wissenschaftlichen und industriellen Fortschritts für die Verbesserung und das Wachstum der unterentwickelten Gegenden zur Verfügung zu stellen. Somit wurde das Versprechen von Entwicklung als Mittel benutzt, um auch in den neuen, formal unabhängigen Staaten die dominante Vorstellung von Modernisierung durch Wirtschaftswachstum, Industrialisierung und neoliberalen Welthandel zu etablieren. So konnten die Bedürfnisse der europäischen ehemaligen Kolonialmächte sowie den neuen Herrschaftseliten in den formal unabhängig gewordenen ehemaligen Kolonien gesichert werden. Eine Überzeugung herrschte vor, dass Entwicklung nur durch Entwicklungsprogramme auf der Grundlage von sogenanntem Expertenwissen durchzusetzen war. Diese sollte die Länder umformen. Nach den Normen westlich-kapitalistischer Wirtschaftsorganisation, eines westlich-liberalen Verständnisses von Demokratie. Viel zur Geschichte gesagt, wo stehen wir heute? Die Frage ist natürlich, ist das heute immer noch so und sind denn wirklich auch kleine, oft auch sich als emanzipativ verstehende Nichtregierungsorganisationen, Gruppen aus dem globalen Norden von diesem Entwicklungsparadigma betroffen? Sind sie davon überzeugt? Denn die identifizieren sich doch eigentlich mit den sozialen Bewegungen gegen dieses herrschende Paradigma. Und es gibt doch seit Jahrzehnten auch Gegenbewegungen für eine andere Entwicklung. Viele entwicklungspolitische Maßnahmen werden von feministischen, antiimperialistischen, kapitalismuskritischen Aktivistinnen, Wissenschaftlerinnen, Nichtregierungsorganisationen auf der ganzen Welt als wachstumsgläubig kritisiert, als geopolitisch motiviert und der Exportwirtschaft des Nordens und der lokalen Eliten nützlich. Kritikerinnen sagen, unser Modell von Entwicklung zerstöre Natur, Kultur, sei patriarchal, gewalttätig und autoritär. Auch als Reaktion auf diese Kritikpunkte, auf die Proteste sozialer Bewegungen gegen sogenannte Entwicklungsprojekte, veränderten internationale und nationale Institutionen und NGO der Entwicklungszusammenarbeit ihre Rhetorik und Praxis, um sich vermehrt auf Global Governance, Nachhaltigkeit, Partizipation Ownership und, wie gesagt, Partnerschaftlichkeit zu beziehen. Aber was bringen diese Veränderungen in der Praxis? Ich habe ja bereits erwähnt, wir machen Seminare mit entwicklungspolitischen Gruppen. Wir schreiben Publikationen mit Autorinnen aus dem globalen Norden und Süden. Wir sind auch selber, unser Kollektiv ist zusammengesetzt aus Menschen, hauptsächlich aus dem globalen Süden oder mit Rassismuserfahrungen. Momentan arbeiten wir, wie gesagt, an dem Ausstellungsprojekt zum Thema Entwicklung, Widerstand, Dekolonisierung. Was sich besonders, unsere Erfahrungen zeigen, was sich als besonders schwierig herauszustellen scheint, diese schöne Rhetorik in die Realität umzusetzen. Finanzielle Abstriche zu machen, Privilegien zu verlernen. Ich habe jetzt einige Ebenen aufgelistet, auf denen wir immer noch Probleme sehen. Ich stelle es anhand von Zitaten vor, die wir von unseren Mitarbeiterinnen, aus Interviews, von unseren Publikationen haben oder aus unseren Seminaren. Ungleichheiten auf der zwischenmenschlichen Ebene. Zitat: Ich fühle mich oft unwohl, denn eigentlich kämpfen wir doch alle für den Frieden. Aber dann kommt ein Mitarbeiter aus Deutschland, der uns behandelt, als wären wir beschränkt. Wir verfügen nicht über die gleichen Rechte, aber sollte Friedensarbeit nicht genau dafür sorgen? John spricht sowohl die Ungleichheit in den Verhaltensweisen an, als auch die unterschiedlichen Privilegien. Es wird oft als ungerecht empfunden, so sagt er, dass viele Deutsche, sogenannte Entwicklungshelferinnen, die in seiner Organisation arbeiten, Sonderrechte genießen. Reisekosten, Lebensversicherung, private Gesundheitsversorgung. Deutsche Kolleginnen fliegen für OPs nach Europa, bekommen Zahnersatz und Vorsorgeuntersuchungen, Extraurlaub. Diese Ungleichbehandlungen werden meist in den Organisationen nicht thematisiert. Ungleichheiten in der Außendarstellung. Zitat: Auf der Internetseite der deutschen Organisation wurden Fotos von einer senegalesischen Schule veröffentlicht, ohne Rücksprache mit dieser Schule im Senegal zu halten. Es hieß dann, das ist unsere Privatschule, wir als Deutsche hätten schließlich das Geld gegeben. Diese Ungleichbehandlung schlägt sich auch oft, kann man auch oft gut auf den Webseiten, auf Fotos zum Beispiel betrachten. Wir werden oft von Organisationen gebeten, ihre Webseiten, ihr Öffentlichkeitsmaterial political correct zu gestalten. Merkmale sind meist die unterschiedlichen Darstellungen von Schwarzsein und Weißsein. Wir haben darüber auch einen Dokumentarfilm gemacht, 2011, kann man online angucken, heißt White Charity. Über die Bildpolitik von entwicklungspolitischen Organisationen. Das sind zwei Bilder aus einer Publikation von Brot für die Welt. Und ihr könnt, oder Sie können ja selber sehen, wie unterschiedlich die Darstellungen eben sind. Also die weiße Person zum Beispiel ist die einzige weiße Person in der Publikation, ist die Direktorin von Brot für die Welt, die bezeichnet wird mit ihrem Titel, ihrem Namen, mit komplettem Foto, ihr Gesicht ist nicht abgeschnitten, und mit Zitat, im Gegensatz zu dem schwarzen Mann auf dem Foto. Also diese Bildpolitik ist immer noch sehr verbreitet. Wir finden es aber problematisch, wenn wir danach gefragt haben, werden überarbeitet unsere Webseite. Und dann ist es gut. Unsere Arbeit soll eigentlich darüber hinausgehen, die Organisationen darin zu beraten, ob sie PC sind oder nicht. Es ist wichtig, dass ihre Darstellungen nicht gewalttätig sind für die dargestellten Personen und dass sie keine Personen verletzen. Aber es geht um sehr viel mehr. Denn diese Darstellungsweisen, wer wie abgebildet wird, das entspringt einer bestimmten historisch entstandenen Geisteshaltung. Darum habe ich so weit ausgeholt in meinem Vortrag, historisch. Und diese müssen wir erstmal thematisieren. Woher kommt das eigentlich? Darum geht es bei unseren Seminaren um einen Informations- und Reflexionsprozess. Eine Rassismus-Sensibilisierung für Menschen aus dem globalen Norden in Bezug auf ihre Rolle, die Struktur ihrer Organisation, ihre Personen und ihre Privilegien. Erst wenn hier eine Bewusstwerdung stattfindet, können solche Außendarstellungen auch in Zukunft vermieden werden und Öffentlichkeitsarbeit als Bildungsarbeit der Gesellschaft verstanden werden und nicht zur Reproduktion von Stereotypen. Weitere Ungleichheiten in den Strukturen der Zusammenarbeit. Ups. Zitat, wir sind Objekte und unterliegen dem Bedarf der Geldgeberinnen. Daher appellieren wir an ihr Wohlwollen. Darum ist für uns die große Frage, wie weit und bis wann geht diese Kooperation? Was wird mit uns passieren, wenn der Nordpartner entscheidet, die Zusammenarbeit nicht mehr fortzuführen? In den Strukturen der Zusammenarbeit liegen meist krasse Ungleichverhältnisse. Wer entscheidet, mit wem zusammengearbeitet wird und wann, mit wem, warum nicht mehr zusammengearbeitet wird? Wer bestimmt die Themen, wozu soll gearbeitet werden? Welche Organisation im globalen Süden wird ausgewählt? Wer rechnet ab? Wie wird abgerechnet? Wer muss welche Belege erstatten? Die Initiative für die Nord-Süd-Zusammenarbeit kommt sehr oft aus dem globalen Norden und hier wird auch entschieden, mit wem zusammengearbeitet wird und mit wem nicht. Ungleichheiten in der Definitionsmacht. Zitat, die Deutschen reden immer am lautesten von Partnerschaft. Aber in Wirklichkeit meinen sie Hilfe. Die Deutschen kommen und behandeln die Senegalesinnen wie Kinder, die keine Verantwortung übernehmen können. Für mich ist das koloniales Verhalten. Wer definiert das Problem? In einem Interview, was wir am Samstag jetzt vor ein paar Tagen geführt haben, für unsere Ausstellung wieder, sagte die deutsch-senegalesische Interviewpartnerin, dass immer noch versucht wird, die Problemanalyse, also was brauchen Menschen in der Region XY, vom Norden aus vorgenommen wird. Zum Beispiel ging es hier in Ihrem Beispiel um eine Küstenregion im Senegal. Die deutschen Partner identifizierten, Schule kann nicht unter einem Baum stattfinden, die Kinder brauchen erstmal Klassenräume. Außerdem sollten die Kinder nicht zur Mitarbeit in der Familie angeregt werden, kein Wasser holen zum Beispiel. Der Schulleiter in der senegalesischen Schule wollte aufgrund dieser dominanten Verhaltensweisen sogar kündigen, weil ihm die Deutschen ständig reinredeten. Unsere Interviewpartnerin identifizierte aber eher die verschlechterte Subsistenzsituation der Bevölkerung als grundlegendes Problem. Sie holte aus, EU-Fischereiboote haben die Küste leer gefischt, der Preis für die Fischer habe sich dadurch vervielfacht. Und damit kommen wir zur höchsten Ebene, die gesellschaftlich-politische Ebene. Da fehlt jetzt eine Folie, ist aber nicht so schlimm. Die große Frage ist, was ist eigentlich Entwicklung? Woran wird diese gemessen? Was sind die Ziele von Entwicklung? Wo wird definiert, was das global-gesellschaftliche Ziel ist? Ist es die westlich-kapitalistische Entwicklung oder sind es alternative Konzepte, zum Beispiel Buen Vivir oder Ubuntu oder was ganz anderes. Aufgrund dieser Problematiken, die uns immer wieder begegnen, in unseren Seminaren, in unserer Projektarbeit, haben wir für einige unserer letzten Publikationen Checklisten entwickelt oder besser gesagt Reflexions- und Praxishilfen. Diese Fragebögen können Organisationen, Menschen, die aktiv sind in der Nord-Süd-Zusammenarbeit, sich angucken und eben in ihren Gruppen diskutieren, wenn sie kein Seminar mit uns machen wollen oder können. Hier haben wir Fragen gesammelt, mit denen hauptsächlich Organisationen aus dem globalen Norden schon mal vorarbeiten können, um die Partnerschaft ihrer Arbeit zu reflektieren. Ich habe hier nochmal einige Fragen ausgewählt. Zum Beispiel, gibt es einen Konsens zwischen Nord- und Südorganisationen über die Bedeutung von zentralen Konzepten? Zum Beispiel, was ist eigentlich Entwicklung? Wie verstehen wir Solidarität? Und was ist eigentlich mit Reparation? Leisten wir Entwicklungshilfe oder sind das, verstehen wir unsere Zusammenarbeit als Reparation. Wie verstehen wir den historisch-politischen Rahmen? Werden globale Ungerechtigkeit und Zusammenhänge zwischen Armut und Reichtum thematisiert? Wird Reichtum überhaupt thematisiert oder nur Armut? Gibt es eine Diskussion darüber, welche Rolle Privilegien, Schieflagen und Machtverhältnisse in der praktischen Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Menschen in der Organisation und zwischen dem der in der Zusammenarbeit von globaler Nord- und Südorganisationen spielen? Wer hat eigentlich die Ziele definiert? Was sind die Ziele? Was ist die Motivation für die Arbeit? Inwiefern unterscheiden sich die Motivationen innerhalb der Organisation von den unterschiedlichen Menschen? Inwiefern haben die Menschen in der Nordorganisation eine andere Motivation als in der Südorganisation? Othering, die Konzeption oder die Konstruktion von Andersheit. Wer spricht in der Nordorganisation über die Südorganisation und wie? Wie, das habe ich eben schon anhand der Fotos dargestellt, wie wird die Nordorganisation, deren Mitarbeiterin dargestellt, wie werden sie in der Südorganisation dargestellt? Wie entstehen eigentlich Projekte? Wer schlägt die Schwerpunkte vor? Wer trifft die Entscheidungen? Wer verfügt über Finanzen, Geld, Ressourcen? Und ganz wichtig, wer kontrolliert wen? Wer evaluiert wen? Wer setzt die Maßstäbe, um die Qualität eines Projekts zu messen? Reisetreffen, wer besucht wen? Und wer stellt hier den Fahrplan auf? Was soll wann gemacht werden? Was will ich sehen? Oder was müssen die anderen unbedingt sehen? Kommunikationsstrukturen, wie verläuft die Kommunikation auf Treffen? Wer spricht? Welche Sprache wird gesprochen? Wissensstrukturen, wie wird Wissen von Nord- und Südorganisationen gemeinsam geteilt? Gibt es da eine Transparenz? Zum Beispiel ganz wichtig über den Umgang mit Geld. Wie wird Geld verwendet? Wer verdient wie viel? Sind Fortbildungsstrukturen gleich verteilt in den unterschiedlichen Organisationen? Ist das überhaupt vorgesehen? Und wenn es nicht vorgesehen ist, warum nicht? Und politische Arbeit. Was will eigentlich die Südorganisation? Was will die Nordorganisation? Was ist ihr großes gesellschaftliches Ziel? Für uns kommt es darauf an, bei unserer Arbeit auf Bewusstwerdung, Reflexion, aber auch ganz stark auf Veränderung. Privilegien verlernen oder sich und andere zu empowern, je nachdem, wie man eben gesellschaftlich positioniert ist. Wir möchten die Menschen dazu ermutigen, Zusammenhänge herzustellen zwischen unterschiedlichen Macht- und Herrschaftsverhältnissen und zwischen unterschiedlichen Menschen, die eben eine andere Gesellschaft wollen. Wir möchten Menschen dazu ermutigen, neue, alte Geschichten auszugraben, damit wir uns auch unsere Zukunft anders vorstellen können und eine Zukunft schaffen können, die vielleicht gerechter und solidarischer wird. Okay, vielen Dank.
Okay. Ja, okay. Ich danke Ihnen für den kurzen, aber doch sehr knackigen und klaren Vortrag. Wir haben jetzt viel Zeit für Fragen. Während Sie sich die Fragen überlegen, muss ich noch einen ganz wichtigen Hinweis loswerden, den ich nämlich genau jetzt loswerden wollte. Die Veranstaltung heute wird von der Heinrich-Böll-Stiftung finanziert und das sollten wir einfach auch mal wieder zur Kenntnis nehmen, wie wichtig solche Finanziers sind, auch im Norden, um solche Veranstaltungen durchzuführen. Aus Hausmitteln wäre so etwas gar nicht finanzierbar an einer Hochschule wie dieser. Jetzt haben Sie bestimmt Fragen überlegt und Sie können jetzt mit Frau Dr. Philipp ins Gespräch kommen.
Mein Name ist Heine. Ich bin vom Jahrgang 1936, war also in Afrika 78, 79 schon mal arrangiert. Was ich bei Ihnen etwas vermisst habe, ist die Erwähnung des Nord-Süd-Berichts, der vor nunmehr 39 Jahren, mit Ergänzung vor 36 Jahren, unter Leitung von Willy Brandt zusammengestellt wurde. Dieses Buch oder diese Bücher dazu sind nicht wieder neu aufgelegt worden und begründen eigentlich die Arbeit, die Sie heute mit Leidenschaft tun. Viele der Fragen, die Sie gerade formuliert haben, für sich in dem Fragebogen, finden Sie in diesen Büchern beantwortet. Das möchte ich mal ergänzen. Und ich empfehle den Studenten vor allen Dingen, die heute an dem Thema arbeiten, sich mit diesen Büchern mal intensiv zu befassen. Ich hoffe, dass dieses Buch wenigstens hier an der Universitätsbibliothek noch vorhanden ist. Ich habe mit sehr viel Mühe erreicht, dass ich die über antiquarische Quellen gefunden habe. Sie sind selten geworden, sind aber ausgesprochen inhaltsreich und all die Fragen, die dort beantwortet sind von dieser Kommission, die sind nach meinem Dafürhalten in den letzten 35 bis 40 Jahren von allen Politikern des Nordens erheblich vernachlässigt oder überhaupt nicht mehr beachtet worden. Danke, das war's.
Erstmal ganz herzlichen Dank für den Hinweis. Aus den dunklen Dateien meines Hinterkopfs erinnere ich mich an diese Bücher und ich werde morgen früh gleich meine Bibliothek abgehen, um zu gucken, ob sie dastehen. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis, das ist schon von 39 Jahren genau diese...
Ich möchte dazu was sagen. Ich finde das einen ganz wichtigen Hinweis, weil ich glaube, wir verstehen uns nicht als die, die als erstes irgendwas verstanden haben hier in Deutschland. Das finde ich total wichtig. Und ich glaube auch, dass bestimmte Bewegungen hier in Deutschland in der Solidaritätsbewegung auch sehr viel internationaler zusammengearbeitet haben, mit auch Befreiungsbewegungen im globalen Süden, als wir das heute machen. Aber das Problem ist, dass eben, wie Sie sagen, die Sachen sind wieder vergessen worden. Wir haben eine Ära durchgemacht, vor allen Dingen in den 90er Jahren, die eben viele Sachen wieder zunichte gemacht hat. Und ich glaube, da dürfen wir die Geschichte nicht als linear verstehen. Also ich verstehe die Geschichte nicht so, früher war alles schlecht und es gab keine Zusammenarbeit und jetzt versuchen wir es. Und alle politischen Generationen, die vor uns hier in Deutschland existiert haben keine gute Arbeit gemacht, so verstehe ich das überhaupt nicht. Aber das Problem ist eben, ich würde es überhaupt nicht als Konkurrenz sehen, sondern wir müssen voneinander lernen und aufeinander aufbauen, auf jeden Fall. Und ich glaube, gerade in den 60er, 70er Jahren gab es unheimlich viele sehr produktive internationale Verbindungen, an die wir jetzt uns wieder erinnern müssen. Und ich finde es unheimlich wichtig, dass das Wissen, was wir heute haben, und das habe ich in meinem Vortrag erwähnt, auch auf der Vorarbeit von sehr, sehr vielen sozialen Bewegungen, politischen Initiativen aufbaut.
Ja, da ist schon was dran. Ich habe in den 70er Jahren, ja, das sieht man mir ja an, wie alt ich bin, studiert und wir haben damals eine ganze Menge an solchen Debatten geführt. Das ist nur irgendwann verloren gegangen und insofern ist es wichtig, dass es wieder neu aufgegriffen wird. Also es gibt da schon eine Kontinuität. Wollte jemand wissen, welche Bücher das sind. Könnten Sie mir eine E-Mail schicken und die Büchertitel reinschreiben, dann stelle ich sie ins Netz, da können Sie sie alle angucken. Ich überprüfe unsere Bibliothek, ob sie da sind. Das ist gut, das ist noch viel einfacher, okay? Wir können es auch analog machen, bin ich eh dafür. Das digitale Zeug ist mir auch so fremd. Okay, ja, bitte, weitere Fragen.
Meine Frage wäre jetzt, Sie haben jetzt so viele, sag ich mal, Negativbeispiele genannt. Gibt es denn auch irgendwie positive Beispiele, die Sie bringen können von Organisationen, wo das vielleicht weniger so gehandhabt wird oder, ja...
Ja, jetzt sind Sie gefragt, aber jetzt sind ernsthaft. Gefragt.
Ich finde das ein bisschen schwierig. Also ich würde eher so antworten, es gibt Organisationen, die das in Frage stellen und es gibt auch guten Willen in vielen Organisationen. Aber ich sehe unsere Arbeit eher so, wir wollen die Organisation darin unterstützen, dass sie diesen guten Willen auch umsetzen können, sozusagen. Es gibt sicherlich viele Organisationen, die total gute Arbeit machen. Wir wollen Sie dabei unterstützen, dass Sie Ihre Arbeit eben besser machen sozusagen. Also ich will das nicht alles in Grund und Boden reden. Also so arrogant möchte ich mich auch nicht darstellen. Aber ich glaube, dass der Ansatz, also dieser emanzipative die emanzipative Rhetorik oft nicht unterfüttert ist. Und das ist ganz schwierig eben anders zu machen, weil die finanziellen gesellschaftlichen Strukturen eben auch anders sind. Also wir leben in einer der reichsten Gesellschaften der Erde. Natürlich sind die finanziellen Mittel hier auch leichter zu bekommen. Und die sollen dann geteilt werden. Aber also ich kenne keine Organisation, ehrlich gesagt, die wirklich totale Transparenz in ihren Finanzen hat, die ihre Mitarbeiterinnen im globalen Norden und Süden gleich bezahlt, zum Beispiel. Also da ist mir kein Beispiel bekannt, aber also wenn irgendjemand hier was weiß, ich würde daran interessiert sein. Aber ich kann ehrlich gesagt kein Beispiel nennen.
Ich erlaube mir mal eine Frage zu stellen, die sich mit der ergänzt, die gerade gestellt wurde. Seit 40er Jahren, 50er Jahren bis heute sind eine mir unbekannte Anzahl von Milliarden aus dem Neuen, aus dem Norden, für Entwicklungshilfe aufgegeben worden. Jetzt ergibt sich daraus für mich folgende Frage. Welches Land, zum Beispiel in Afrika, ist in dieser Zeit mit Entwicklungshilfe so weit gekommen, dass sie sich heute selbst erhalten und ernähren können? Das mal zu analysieren, wäre ganz interessant. Mir ist kein Land bekannt, was durch Entwicklungshilfe in diesen Status reingekommen ist.
Ja, aber Entwicklungshilfe ist ja auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es gibt ja nicht nur Entwicklungshilfe, also die Wirtschaften im globalen Süden können ja nicht nur mit Entwicklungshilfe aufgebaut werden. Das wollte ich ja mit dem Beispiel aus dem Senegal sagen. Da wird eine Schule gebaut für die Kinder. Die Menschen können aber nicht mehr sich selber ernähren, weil die Meere leer gefischt werden von EU-Fischereibooten. Das ist das Problem. Also ich meine, das Entwicklungshilfe soll sich ja eigentlich überflüssig machen. Wenn es globale gerechte Handelsstrukturen geben würde, würde es nicht nötig sein.
Tja, das ist Sozialarbeit wollte sich auch mal überflüssig machen. Heute ist einer der größten Geschäfte, was betrieben wird. Wahrscheinlich ist mit der Entwicklungshilfe ähnlich. Ne? Es ist ein riesiges Geschäft, an dem eine ganze Menge Menschen, Sie haben ja vorhin einer dieser Vorstandsvorsitzenden gezeigt, gut dran verdienen. Auch wir verdienen ja heute Abend dran, ein bisschen. Aber okay, weitere Fragen. Kommen Sie mir entgegen? Ach, das ist nett von Ihnen. Ach, da freue ich mich aber.
Ich habe eine Frage zu diesem Augenhöhe-Ding, was so die Themenfindung angeht. Also was ist das eigentlich, was dort irgendwie bearbeitet werden soll in dem Projekt vor Ort zum Beispiel? So Förderprogramme kommen ja wahrscheinlich meistens aus dem globalen Norden. Also von dort werden sie ausgedacht und dort werden sie finanziert und dann eben in Projekten vor Ort umgesetzt. Also erste Frage, ist das eigentlich so? Ja, wahrscheinlich ist es Geld, weiß nicht. Aber wird es dann nicht immer so ein Ungleichgewicht geben? Also wenn es quasi hier ausgedacht wird, dann werden ja die Programme immer von Menschen entwickelt, die ihre Perspektive von hier aus haben. Und welche Chance hat man dann so als kleine Projektmenschen, die dann nur sich auf das Programm bewerben, aber auf das Programm an sich keinen Einfluss haben?
Also welche Chancen die Organisationen aus dem globalen Süden haben zum Beispiel? Oder was meinst du?
Ja. Wenn das Programm an sich quasi schon so entwickelt wurde mit Blick aus dem Norden, dann hat das ja immer schon so eine ungleich hohe Perspektive.
Ich denke, da gibt es unterschiedliche Ebenen, auf denen man ansetzen kann. Also es gibt Organisationen, wir haben hier auch in unserer Publikation haben wir eine Partnerdiskussion zwischen einer Nordorganisation, Karte, die sitzen in Berlin, und drei Südorganisationen aus Lateinamerika. Die diskutieren in der Publikation über Partnerschaft und sprechen auch diese Ungleichverhältnisse an. Wenn du als Südpartner einen Nordpartner hast, der dafür offen ist für diese Diskussion, ist es was anderes, als wenn du das nicht hast. Darum ist es natürlich gut, sich einen guten Nordpartner sozusagen auszusuchen. Es gibt natürlich auch, oder es gibt schon lange auch Süd-Süd-Kooperationen. Es gibt zum Beispiel auch, kann man auch kritisch sehen, aber es gibt auch sehr viele Organisationen, die jetzt nicht mehr in Europa sich um Gelder bemühen, sondern in anderen Staaten, die eben vielleicht auch fragwürdige Projekte realisieren. Ich denke jetzt an China, die aber nicht als so
kolonial wahrgenommen werden. Also dieses, also ich habe aus ganz vielen von ganz vielen afrikanischen Partnerorganisationen gehört, dass sie lieber mit Menschen aus China zusammenarbeiten als mit Europäerinnen. Das finde ich auch ganz interessant. Ich will das jetzt nicht als Lösung darstellen, aber es ist was anderes. Und ja, und dann ist natürlich auch, es gibt ja auch unheimlich viele Projekte, Bewegungen, Gruppen, die sich eben versuchen, auch unabhängig zu machen von Geldern. Also es gibt ja, es gibt ja so viele Organisationen, die eben nur im globalen Süden arbeiten und überhaupt nicht abhängig sind von Nordgeldern. Ich sage nicht, dass das die Lösung ist, aber man muss sich ja nicht abhängig machen. Ne? Oder man definiert die Hilfe eben um als Reparation, so wie das Van auch vorgeschlagen hat.
Ja, ich möchte vielleicht mal ein Beispiel für Augenhöhe. Also ich kann es nur wiedergeben, sagen, Erfurt hat ja eine Partnerstadt in Mali, in Kati. Dort wird zumindest nach den Aussagen der hier in Erfurt ansässigen Vertreter gesagt, wir bewegen uns da auf Augenhöhe, indem also gesagt wird, dass die Freunde oder die Kollegen in Kati an die Erfurter sagen, was sie haben möchten, was sind ihre dringendsten Probleme, und die Erfurter sagen dann, okay, da und da können wir euch so und so helfen. So hat man zum Beispiel, eines der dringendsten Probleme in Kati war die Frage Müll und Müllentsorgung, und man hat dann hier den ehemaligen Chef der Stadtwerke, der in Pension gegangen ist, dann als Senior-Experten nach Kati geschickt, und er hat dann geholfen, dort das Müllproblem aufzuarbeiten, mit dem Ergebnis, dass Kati jetzt in Mali eine der saubersten Städte ist. Ja, also dass da also Leute Müll sammeln, dass sie die Plastikflaschen sammeln dafür oder Papier sammeln, das auch wegbringen, dass es erfasst wird und dass sie dafür auch geringe Mengen an Geld bekommen. Also es geht auf Augenhöhe. Man muss natürlich die einzelnen NGOs und auch die einzelnen Leute dazu bringen, es zu tun. Und das wäre jetzt meine Frage. Welche Rolle spielen denn diese Gedanken, die Sie hier angebracht haben, welche Rolle spielen diese Gedanken in der Ausbildung von Politikern und Diplomaten?
Welche Rolle diese in der Ausbildung von Politikern und Diplomaten, also das kann ich nicht beantworten, weil ich nicht weiß, wie Politikerinnen und Diplomaten ausgebildet, also Leute im diplomatischen Dienst, wie die ausgebildet werden, das weiß ich leider nicht. Das kann ich nicht beantworten. Aber was ich zu Ihrem Beispiel davor gerne nochmal sagen wollte, ist, ich glaube, es kommt auch darauf an, wie wir uns selber sehen hier in Deutschland und wie wir die Gesellschaften zum Beispiel in Mali sehen. Also ich glaube, wir sehen uns als entwickelt oft und die anderen als unterentwickelt. Wir sind aber meiner Ansicht nach zum Beispiel überentwickelt. Wir sind überentwickelt, wir verbrauchen viel mehr Ressourcen, als wir sollten, wissen wir alle eigentlich. Wie können wir das verändern zum Beispiel? Und ich glaube, hier gibt es auch unheimlich viele Ideen, auch auf der ganzen Welt. Und ich glaube, uns muss eigentlich auch geholfen werden sozusagen. Also ich erkenne auch sehr viele Organisationen, sehr viele Menschen, die eben aus Ländern des globalen Südens hierher reisen und sagen, okay, das und das und das, das könntet ihr auch mal besser machen. Es geht hier es könnte hier auch gehen um zum Beispiel Care Work, also die Versorgung von alten Menschen, die eben in anderen Ländern sehr viel anders abläuft und vielleicht auch, wenn wir unsere Konzepte überdenken könnten, dazu beitragen können, dass eben keine Vereinsamung stattfindet, zum Beispiel. Also ich glaube, da gibt's auf ganz vielen Sektoren auch was wir in den überentwickelten Gesellschaften, in der wir hier zum Beispiel leben, in der wir auch von anderen sehr, sehr viel lernen können. Also ich glaube, dieser Hilfsgedanke, Transfer von Ressourcen aus dem globalen Norden und dem Süden, das ist ein Konzept, das ich in Frage stellen würde. Obwohl ich natürlich dafür bin, dass der Reichtum anders verteilt wird, das ist außer Frage.
Ja, jetzt wird es schwierig. Können Sie so laut reden, dass wir es hier unten hören, oder müssen wir das Mikro so durchgehen? Ach toll.
Erstmal finde ich die Arbeit, die Sie machen, super wichtig, aber mich würde mal so ein bisschen interessieren, wie Sie innerhalb Ihrer Organisation reflektieren, dass Sie ja sich sozusagen auch legitimieren, für den globalen Süden zu sprechen als Organisation aus dem globalen Norden. Also inwiefern wird das auch bei Ihnen thematisiert?
Ja.
Also wir stellen uns immer wieder die Frage und wie gesagt, wir sind 7 Leute und die meisten von uns sind eben nicht aus dem globalen Norden. Und natürlich gibt es auch innerhalb von unserer Organisation auch Machtstrukturen, auch innerhalb von, also zwischenmenschlich zum Beispiel, wer redet, wer kann wie reden, wer spricht welche Sprache. Wir reden auf Deutsch zusammen zum Beispiel und das ist nicht die erste Sprache von allen und das ist schon unheimlich problematisch für viele meiner Kolleginnen. Darüber sprechen wir natürlich und wir sprechen auch darüber, okay, wenn wir eine Publikation machen, zum Beispiel, wir reden hier über Augenhöhe, wer soll darin schreiben, das entscheiden wir. Die Leute, die darin schreiben, sind aber Hälfte, würde ich sagen, globaler Norden, Süden. Genauso wie in unserer neuesten Publikation hier und in der Publikation auch. Also wir versuchen das schon, also finde ich eine super Frage, finde ich total wichtig, aber wir versuchen das auch in unserer Arbeit innerhalb, in unserer Organisation, in unserer täglichen Zusammenarbeit, aber auch in unseren Publikationen zu reflektieren.
Vielleicht noch ein Hinweis aus eigener Praxis, aus persönlicher Praxis. Ich habe also seit 78, 79, wie gesagt, schon mal in Afrika gearbeitet, habe dort sehr viele Erkenntnisse gewonnen. Sehr wichtig ist, dass auch die mentalen Unterschiede beachtet werden in der Zusammenarbeit. Aber was ein absoluter Mangel in Deutschland ist, damals DDR schon und heute auch wieder, dass nämlich die Leute, die tatsächlich über mehrere Jahre oder längere Zeit an Projekten in Afrika mitgemacht haben, dass die, wenn sie wieder zu Hause sind, kaum zu Rate gefragt sind. Und das Angebot, zu Rate zu stehen, ist bei mir immer wieder abgelehnt worden. Egal ob DDR oder hinterher. Und das empfehle ich Ihnen in Ihrer Arbeit vielleicht auch, dass Sie sich mal darum bemühen, einzelne Leute, die tatsächlich in Afrika praktisch gearbeitet haben, die Projekte vorbereitet haben, bei der Realisierung dabei gewesen sind, dass Sie die auch mal mit einbeziehen, damit man das tatsächlich auch so machen kann, dass man auf gleicher Höhe steht. Meine Erfahrungen in Guinea-Bissau waren beispielsweise die, ich habe dort unten sehr viele Leute, habe sehr viele Projekte gesehen, die von Frankreich, von Großbritannien, von allen möglichen westlichen Ländern, also in Ländern des Nordens gemacht worden sind, inklusive DDR. Aber nur 2 aus dem Norden, wenn man Kuba noch dazu zählt, haben eigentlich tatsächlich wirksam und dort passende Hilfe geleistet. Das war Kuba beispielsweise fürs Gesundheitswesen, DDR auch mit, und die Sowjetunion bei der Elektrifizierung, indem sie dort eben Technik eingesetzt haben, die dort unten gepasst hat und eben nicht irgendwelche hochmoderne Technik, die überhaupt noch nicht reinpasst in die Geschichte, egal ob da die Energieeffizienz da war oder nicht. Aber das hat funktioniert. Man muss also diese Verhältnisse vor Ort genau kontrollieren, wenn man tatsächlich nachhaltige Hilfe auch dort realisieren möchte. Sonst funktioniert das nicht.
Dazu gehört eben, also ich glaube, um insgesamt unsere Gesellschaften zu verändern, muss man natürlich, kann man nicht einfach irgendwo hingehen und sagen, das wird gebraucht und dann machen wir das so. Also es braucht natürlich auch hier, also es kommt ja auch keiner aus Guinea-Bissau, haben sie eben gesagt, nach Erfurt und sagt, okay, hier brauchen die Leute, geht 2-mal durch die Straße und sagt, hier brauchen die Leute das und das, so funktioniert das ja nicht. Ne? Also ich meine, man muss ja sich natürlich mit den Leuten zusammensetzen und gucken, was ist denn hier überhaupt das Problem? Also ich habe ja eben auch in meinem Vortrag ein Beispiel von der Gilbert Raimund Driessen, die in Senegal aus einer Küstenregion kommt, da Gymnasiallehrerin war und gesagt hat, das Problem ist, dass viele Deutsche eben meinen, sie kommen dahin und wissen eben, was gebraucht wird. Und das ist eben das Problem. Ne? Ich meine, da muss man ja erstmal gucken, was wollen die Menschen denn überhaupt? Ne? Das wollen wir ja alle, dass wir gefragt werden und nicht einfach nur uns was übergestülpt wird.
Sie hatten auf der einen Folie diese Gegenüberstellungen, die Sie auch angeführt haben, als
Problematik, dass diese reproduziert werden und so koloniale Strukturen auch aufrechterhalten werden. Jetzt fällt es auf, dass es sehr stark gemacht wird mit der gleichen Gegenüberstellung von Süd und Nord, wenn von Organisationen gesprochen wird. Hat das einfach damit zu tun, dass es anders wahnsinnig schwierig wäre? Oder?
Das stimmt. Also wir, natürlich, wenn ich von globalem Norden und Süden spreche, das ist total vereinfacht. Also es ist eine total vereinfachte Sprache. Auf der anderen Seite ist es schwierig, irgendwas, was wahrscheinlich mehrheitlich so ist, irgendwie in Begriffe zu fassen. Aber es reproduziert natürlich wieder diese Dualismen auf jeden Fall. Ja, stimme ich zu. Also
man sollte an der Stelle nur darauf hinweisen, das darf ich als Moderator, dass Europa selbst einen Norden und einen Süden hat. Wie wir teilweise auch in der Finanzkrise mit Griechenland und jetzt mit Italien umgehen, vom Norden aus, das hat auch schon was mit nördlicher Arroganz zu tun. In Europa, nur am Rande erwähnt, auch da gibt es offenkundig einen globalen Norden und einen globalen Süden in Europa.
Wenn die Entwicklungshilfe sich eigentlich selbst abschaffen sollte, wie auch die soziale Arbeit, wäre nicht eigentlich der richtige Ansatz, die Überentwicklung quasi der europäischen oder der Industrienationen, der Gesellschaften, die im Kapitalismus quasi da gerade gut oder vielleicht im Überfluss unterwegs sind, dass wir uns selber mäßigen, zurückkommen zu mehr Bescheidenheit, dann müssten wir den Senegalesen nicht die Küste leer fischen, der Senegalese hätte wieder was zu essen, wir müssten die seltenen Erden nicht aus irgendwelchen Plätzen, der Afrikaner müsste nicht in der Quecksilbermine stehen, nur weil wir im Jahr das fünfte iPhone brauchen oder andere Dinge, die wir gar nicht brauchen, aber wir setzen ja dieses Bewusstsein, diesen Konsumismus, der hat ja quasi den Kapitalismus schon ersetzt, dass wir viel zu viel konsumieren, ist dann vielleicht wegschmeißen, als es vielleicht in anderen Ecken dieser Erde zu verteilen. Es ist ja da. Also diese Güter wurden ja produziert. Aber verschenken ist ja doof, weil dann muss ich es derjenige gerne nicht kaufen. Dann unterbrechen wir quasi diese Kapitalkette.
Also ich finde die individuelle Ebene natürlich immer unheimlich wichtig. Aber ich glaube auch, dass man die nicht überschätzen sollte, weil sie kommt aus einer Gesellschaft, die uns ja oder aus einer Konsumkultur, die uns dazu bringt. Und ich glaube, die muss verändert werden und nicht, also es reicht jetzt nicht, fern Kaffee zu kaufen, würde ich sagen. Ist auch wichtig. Aber dadurch verändern wir die nicht die Grundstruktur der Welt. Also ich glaube, da muss noch ein bisschen mehr passieren auf ganz, ganz vielen anderen Ebenen. Muss man ein bisschen mehr an die Wurzel gehen.
Ja, weitere Fragen? Noch eine letzte von Ihnen. Sie sind heute Abend der zentrale
Frage hier. Keine Frage, aber eine Feststellung von mir selbst. Anmerkung zu Ihrer Geschichte, warum die Afrikaner zum Beispiel lieber mit den Chinesen arbeiten. Ich bin also selber schon dreimal in China gewesen, auch privat, habe dort auch mit Fachleuten gesprochen, chinesischen Fachleuten. Das ist eine ganz einfach zu beantworten. Die Chinesen stellen keine politischen Bedingungen bei ihren Geschäften. Und das machen leider die Nordländer.
Ja, noch eine Frage. Ja, ich komme. Geben Sie
das mal den Jungen. Hi, ich will mich da mal vorsichtig rantasten. Ne? Also ich denke, dass eine Regierungsorganisation oder auch eine NGO relativ opportunistisch handelt. Ne? Also ich meine, wir hatten das in den 70ern, 80ern, den Aufbau einzelner Staaten etc. Und sie hat es auch vorhin mal ganz kurz so Quereinflüsse der CIA genannt etc. Regierungen zu stürzen, sind immer irgendwo daran gebunden, erstmal menschlich einzuwirken. Halt, ne? Der Gedanke, der dahinter steht, ist ja dann oft schon irgendwie gebunden an irgendwas Konzeptionelles aus einem eigenen Land. So, wenn jetzt Deutschland zum Beispiel auch damals in der DDR eng mit Algerien oder anderen sozialistisch-kommunistischen Staaten zusammenarbeitet, dann hat es ja seinen Grund. Es geht um Wirtschaftskräftegewinnung, es geht um Arbeitskraftgewinnung. Und auch das ist, glaube ich, heute wieder ein Fakt, der halt einfach da ist, wie er vielleicht schon lange nicht mehr da war. Und ich denke, und da lasse ich mich gerne korrigieren von Ihnen, Herr Lutz, oder auch von anderen Kommentatoren hier, ich denke, dass der opportunistische Einfluss von Entwicklungshilfe maßgeblich ist und auch weiterhin sehr prägend sein wird. Ich lasse mich gerne korrigieren, Herr Lutz.
Kannst du den letzten Satz nochmal wiederholen?
Ich glaube, dass das sehr prägsam ist.
Den ganzen, also ich habe das nicht akustisch nicht so gut verstanden.
Was habe ich denn gesagt? dass ich einfach glaube, einfach zum abzukürzen, ich glaube einfach, dass der Opportunismus von einzelnen Regierungen stark überliegt und nicht die Entwicklungshilfe selbst. Ich glaube, es findet halt ein Ausgleich statt, zum Beispiel über fischte Meere, aber wir trennen dafür euren Müll. Ne? Also ich denke, so einen Ausgleich gibt es da irgendwo. Aber danke für die Arbeit, die du leistest.
Ja, dann dürfen wir keinen Fisch mehr essen. Die Überfischung der Meere, die ist ja bekannt. Die macht die kleinen Fischkutter vor Senegal arbeitslos. Und dann verschwinden sie und tauchen irgendwann im Mittelmeer auf. Und was dann passiert, wissen wir ja alle.
Aber wir
haben den Fisch, und zwar zu Weihnachten, den tollen Fisch auf dem Tisch. Nicht nur die Gänse, auch der Fisch, woher auch immer er kommen mag. Wissen Sie eigentlich, dass 38 Millionen Weihnachtsbäume in Deutschland verkauft werden jedes Jahr und dass davon 80.000 maximal aus ökologischer Produktion kommen und dass der Samen aus dem Kaukasus kommt und unter unmenschlichen Bedingungen geerntet wird, damit wir unseren Weihnachtsbaum haben und Ode Fröhliches singen können, aber das nur am Rande erwähnt. Ja, bitte.
Ich habe nur noch eine Anmerkung dazu. Also ich habe da so ein bisschen rausgehört, okay, das ist eben, jeder handelt nach seinem eigenen Vorteil. Und das ist eben der Opportunismus der Regierung. Und ich glaube so ein bisschen, dass wir auch da dran müssen. Also ich glaube, wir sind auch eine relativ zynische Gesellschaft. Also wir akzeptieren das einfach, wo wir sagen, dann, okay, ist opportunistisch, ist einfach so, so ist der Mensch, so handelt der Mensch eben. Und da wurde ich bei Ihrer Frage daran erinnert, also ich glaube, wir haben nicht mehr so, wir müssen uns auch überlegen, in was für einer Gesellschaft wollen wir leben und ist das möglich oder nicht. Also ich glaube, wir haben so ein bisschen den Glauben daran verloren, dass es überhaupt möglich ist. Und das sehe ich als eigentlich das größte Problem. Also dass wir kritisch sind, wir kritisieren alles, ich ja auch, ne? Ich habe die ganze Zeit kritisiert in meinem Vortrag, aber wir müssen auch daran denken, was wollen wir denn eigentlich, was wollen wir denn eigentlich anders machen, akzeptieren wir das einfach nur so wie die Welt derzeit ist oder wollen wir irgendwas anderes, ist es anderes natürlich ein bisschen schöner, ein bisschen doof formuliert, ne? Aber gut.
Okay, noch eine Frage von hier.
Hallo, ich habe zwei Fragen, vielleicht eine, die jetzt zur jetzigen Frage noch dazu gepasst hat. Inwiefern stehen Sie im Dialog mit Firmen, die eben ausbeuten? Gibt es da Möglichkeiten für Sie? Vielleicht erstmal die Frage, weil die zweite hat nichts damit zu tun.
Mit Firmen, die ausbeuten?
Ist jetzt sehr breit gefasst, ja.
Gar nicht. Also das, was wir machen, also oft ist so politische Arbeit zum Beispiel, also wir beschäftigen uns ja sehr viel mit Bildern und wir haben Analysen gemacht von zum Beispiel Schulbüchern, wie wird wer in Schulbüchern dargestellt und wir haben öffentliche Briefe geschrieben an Schulbriefverlage zum Beispiel. Wir machen ja hauptsächlich Bildungsarbeit. Ja. Also wir machen, aber mit einer Firma, weiß ich gar nicht, ob man schon mal eine Firma gebucht hat, wahrscheinlich nicht. Das sind eher auch Leute aus dem Bildungsbereich, aus keine Ahnung, Senatsverwaltung, die in Schulen und so weiter, aber nee, mit Firmen haben wir noch nicht zusammengearbeitet und so direkt auf eine Firma haben wir uns auch noch nie kontrolliert in unserer, fokussiert in unserer politischen Arbeit. Nee.
Okay, die zweite Frage war, inwiefern Sie zum Beispiel mit Organisationen, die Freiwilligendienste oder Freiwillige betreuen, Sie da irgendwelche Workshops anbieten oder ja, was es da gibt?
Also machen wir ziemlich viel. Also wir arbeiten ziemlich viel mit Leuten zusammen, die entweder aus dem globalen Norden in den globalen Süden gehen, also Vorbereitung wie auch Nachbereitung. Und wir arbeiten auch sehr viel im Empowerment von Südfreiwilligen, also Südfreiwillige, die hier ein Jahr verbringen oder länger, internationale Studentinnen und so weiter. Mit denen arbeiten wir auch zusammen. Also beide Seiten.
Okay, da schon einige abwandern, denke ich, wir haben jetzt genügend Fragen gestellt. Wir könnten da noch weiter fragen, aber wir kommen immer wieder zu diesem Satz von Ihnen zurück, dass wir eine sehr zynische Gesellschaft sind, den ich persönlich ja auch so sehe. Aber mit diesem Zynismus sollten wir nicht nach Hause gehen, sondern eher mit der Hoffnung, dass es vielleicht doch anders werden könnte. Immerhin haben wir jetzt 3 Wochen Zeit. Sie können sich 3 Wochen lang erholen von all diesen vielen Vorträgen. Sie können über Weihnachten, über alles Mögliche nachdenken. Ich wünsche Ihnen auch ein gesegnetes Fest und ich hoffe, dass Sie nicht von all diesen Böllern erschlagen und erschossen werden. Unsere zynische Gesellschaft ist ja auch so gestaltet, dass sie Silvester immer als eine Kriegsführung betreibt. So laut, wie es da manchmal ist, ist es sonst selten. Ich wünsche Ihnen was und ich hoffe, dass ich Sie in 3 Wochen wiedersehe. Und ich darf mich bei Ihnen bedanken, bei der Heinrich-Böll-Stiftung nochmal. Hier vorne liegen noch Materialien von der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg und ja, zum Glück gibt es heute Abend keinen Fußball. Tschüss.